das Licht an. Ich habe mich gefragt, bei einigen Schatten, wer könnte das so sein? Du siehst von hier vorne dann, wenn die bei euch das Licht aus, siehst du so Silhouetten. Und dann, manchmal fängt man schon an zu raten. Wer könnte das jetzt sein? Also eine neue Frisur kann einen dann schon richtig verwirren. Also guten Morgen nochmal. Jetzt haben sich alle Rätsel aufgeklärt. Ich sehe euch. Vom standfesten Haus auf den geraden Weg, ja. Ich setze ein bisschen da fort, wo Christiane aufgehört hat. Es ist eine direkte Fortsetzung. Und ich beginne auch mit dem ersten Vers, mit dem sie begonnen hat. Und sie ist mir, glaube ich, nicht böse darüber. Ich will einfach einen Gedanken noch auslegen, der mir da aufgefallen ist. Lukas 6, Vers 46 bis 49, bitte. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist ein Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Wir haben hier zwei Personen, von denen Jesus spricht. Und sie beide machen das Gleiche. Sie bauen ein Haus. Der eine baut es auf den Felsen. Und da heißt es, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Also er grub, hast du schon mal im Felsen gegraben? Also ich kann dir eins versprechen, ich habe auch noch nicht gegraben. Das ist mir viel zu anstrengend. Aber mit einem Felsen, um da zu graben, da kannst du nicht mit so einer Buddelschippe ankommen. Das ist stabil. Da ist richtig Schweiß hinter, wenn du damit da eindringen willst, in diesen Felsen. Er machte sich Arbeit, kümmerte sich um den Untergrund, kümmerte sich um die Basis, grub und vertiefte, heißt es hier, und baute dann das Haus da drauf. Der andere baute auch ein Haus. Ich gehe mal jetzt davon aus, wahrscheinlich gleiches Modell. Muss nicht sein. Aber keine Grundmauer. Also kein Fundament. Er baute einfach auf den Sand. Warum baut man einfach auf den Sand? Preisfrage. Also Preis, ich habe keinen Preis mit, aber... Oh. Macht Arbeit, ne? So ein Felsen zerlegen macht Arbeit. Du hast einen Felsen da und so, es scheint alles schneller, einfacher zu gehen, wenn du auf Sand baust. Viel einfacher. Es scheint schneller auch zu sein. Wenn der dann noch an seinem Felsen kratzt, war der andere wahrscheinlich schon mit dem Dach fertig. Aber was passiert? Es passiert, der Sturm kommt und fegt das eine Haus weg und das andere nicht. Also, es ist wichtig, sich um unsere Fundamente zu kümmern. Und weißt du, eine Grundmauer hat eine Eigenschaft. Wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? Ja. Und wie viel hast du von deinem Fundament, siehst du jetzt täglich? Nicht so viel, ne? Das Fundament, na gut, wenn du einen Keller hast, kannst du runtergehen, aber da steht ein Haus drauf auf deinem Fundament. Es ist das Unscheinbarste. Es ist nicht das, womit du protzen kannst. Mein Auto, mein Schiff, mein Haus. Du kannst nicht sagen, mein Haus, mein Fundament. Und dann sagen sie, oh, da mein Fundament. Ihr versteht, was ich meine, ne? Mit dem Fundament kann man nicht protzen. Das ist ehrliche, harte Grundarbeit sozusagen für mein Leben. Aber sie ist so wichtig. Und ich gehe mal davon aus, dass beide Menschen, von denen Jesus hier spricht, durchaus sich bewusst waren, dass es gelegentlich regnet. Das wird schon nicht so schlimm, das wird schon irgendwie halten. Und ich kann dir sagen, wenn du kein Fundament legst, dein Leben wird nicht irgendwie irgendwo halten. Es wird weggespült. Du brauchst ein Fundament. Du brauchst Fleiß. Du darfst nicht faul sein in der Hinsicht, sondern du musst dir klar sein, ich brauche ein Fundament, bevor ich das Haus meines Lebens baue. Ich brauche ein Fundament, auf dem ich stehe, dann, wenn die Krisen kommen. Solange keine Krise da ist, solange kein Regen da ist, ist das andere Haus auf dem Sand genauso gut wie das andere. Es ist wichtig, unser Haus auf den Stein zu bauen, auf den Felsen zu bauen, wie wir es hier lesen. Muss allerdings nicht unter den Felsen sein, wie wir seit dem letzten Urlaub wissen. Ich kann euch sagen, ja, wir haben euch ja erzählt, dass uns fast der Felsen erschlagen hätte da im Restaurant. Ich werde niemals mich in einem Haus setzen, weil ich jetzt die Kenntnis habe, wie gefährlich das ist, wo eine Steinmauer hochgeht. Ich weiß darum, dass das gefährlich ist. Genau wie dieser Mann eigentlich es wissen müsste, dass der Strom, wenn er kommt, sein Haus zum Stürzen bringen kann. Wenn du weißt, wenn es dir wirklich bewusst ist, und das muss uns bewusst sein, dass es Stürme gibt in unserem Leben, dann werden wir Situationen meinen, wo wir weggespült werden. Wir sitzen schon freiwillig in einem Haus, was weggespült wird. Wir sitzen schon freiwillig in einem Haus, von dem du denkst, na hoffentlich fällt da kein Stein rein. Es ist klug von uns, wenn wir da das Fundament legen. Fundament ist gut, festes Haus ist gut, sicher zu wohnen in der Hinsicht, geistig zu wohnen meine ich jetzt natürlich, ist gut, aber wir haben einen Weg zu gehen. Lass mich mal beginnen mit Johannes 8, Vers 31 und 32. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus spricht hier zu den Juden, die an ihn gläubig geworden sind und er sagt, wenn ihr darin bleibt, was ich euch sage, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Also wir können feststellen, wenn wir Jünger Jesu sein wollen, wenn wir das in Anspruch nehmen wollen für uns, dann heißt das, dass wir in dem bleiben, was er gesagt hat. Wir müssen uns also orientieren an ihm und nur dann sind wir wahrhaft seine Jünger. Und wir sehen, es hat wieder damit zu tun, mit dem Wort Gottes, es hat mit seinem Wort zu tun, dass wir wissen, was er sagt, dass wir wissen, was er gesagt hat und dass wir uns danach verhalten. Dann heißt es weiter, wenn wir wahrhaft seine Jünger sind, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist eine umgekehrte Reihenfolge eigentlich, wie heutzutage die Welt uns Dinge erzählt, ne? Normalerweise, du wirst erst die Wahrheit erkennen und anhand der Wahrheit wirst du dann beurteilen, ob das Wort wahr ist. Funktioniert nicht im geistlichen Bereich. Es funktioniert nicht damit, auf Wissenschaft zu warten oder auf gesellschaftliche Stellungnahme oder irgendwie Änderungen der Gesellschaft. Und dann, nachdem du Experten sagen, uns heißt es ja immer, wenn du heute Presse liest, ne, Experten. Hier heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, wenn wir in seinem Wort bleiben. Also es ist eine Entscheidung erforderlich von uns. Erstmal, Jesus, wir wissen, dass du lebst. Und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, du weißt ja, dass er lebt. Du hast ja dieses Zeugnis. Er ist lebendig. Er ist nicht tot. Du spürst ja, dass er da ist. Du weißt ja, dass er da ist, dass er für dich ist. Er redet zu dir. Und auch wenn du nicht jedes Wort verstehst, was er gesagt hat, wenn du nicht immer gleich sagst, ja Mensch, das leuchtet mir echt ein. Selbstverständlich mache ich das so. Aber wenn du sagst, Herr, ja, dein Wort sagt das, ich will dir gehorsam sein. Ich will mein Leben nach dir ausrichten. Ich will mich ausstrecken, um mehr von dir zu bekommen. Dann passiert etwas und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gottes Wort ist Wahrheit. Selbst wenn wir es nicht in Gänze verstehen und selbst, ja wahrscheinlich haben wir ja noch Erkenntnisbedarf bis an unser Lebensende, wo Dinge drinstehen, die wir nie verstehen. Aber unser Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und gegenüber dem, was Gott gesagt hat, gegenüber dem, was Gott eigentlich von uns will, hat die Folge, dass wir Wahrheit erkennen und dass wir frei werden. Dass wir frei werden von den Bindungen der Finsternis, dass wir frei werden davon, dass wir von der Qual, in der sich viele Menschen befinden. Die Wahrheit macht dich frei. Die Wahrheit macht dich frei von Menschenfurcht. Die Wahrheit macht dich frei, dich zu fürchten überhaupt. Die Wahrheit macht dich frei von Minderwertigkeitskomplexen. Sie macht dich frei. Wie willst du frei werden? Einfach tue, bleibe in seinem Wort. Und ich sage euch eins, wenn du denkst, jetzt, du bist der Einzige oder die Einzige, die mit Minderwertigkeitskomplexen oder irgendwelchen Problemen und Schwierigkeiten durchs Leben läuft. Die einzige Christin in dieser Gemeinde oder überhaupt, die jetzt wirklich leidet und Bedarf hat, frei zu werden. Dann kann ich dir sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnten Seelsorge, du bist nicht die einzige Person. Definitiv nicht. Es gibt so viel Bedarf, frei zu werden. So viel Bedarf, dass unser Leben sich verbessert. 4. Mose 23, Vers 19. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollt ihr gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten? Ich glaube, dieses Bewusstsein müssen wir wirklich haben, beziehungsweise an verschiedenen Stellen der Bibel ist das ja immer wieder aufgeführt. Gott ist kein Mensch, der lügt. Was er gesagt hat, meint er so. Und man braucht schon sozusagen einen Experten, um das Wort Gottes falsch zu verstehen. Verstehst du, was ich meine? Gottes Wort ist sehr klar in seinen Aussagen. Sollt ihr gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten? Er hält es. Gott ändert sich nicht. Sprüche 12, Vers 22 bis 28. Ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Also wir haben jetzt ein paar Anweisungen, wo wir uns danach richten können. Und wenn ich richten meine, dann meine ich nicht etwa, dass wir perfekt sind. Dass wir immer nur das Richtige reden und nur super geistig durch die Landschaft laufen. Wir werden alle fallen und wir machen unsere Fehler, natürlich. Und wenn wir irgendwie, ja, wie soll ich sagen, einen Konflikt haben, dann geht uns auch, ja, kommt uns auch die Galle hoch und wir haben damit zu kämpfen, in Gott zu bleiben. Das ist nun mal so. Aber wir haben eine Anweisung, also wenn du dich da so unvollkommen fühlst, willkommen im Club. Aber wir können uns ändern und wir können Entscheidungen treffen, das Richtige zu tun. Ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Also überlege, was du richtig sagst. Wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Also Treue ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem geistlichen Leben. Was ist Treue? Dazu zu stehen, was man gesagt hat. Zu den Menschen zu stehen, für die man Verantwortung hat. Seine Worte wichtig zu nehmen. Seine Ehe wichtig zu nehmen. Da kennen wir das Wort Treue sowieso, da wird es oft gebraucht. Aber auch in Freundschaften oder Beziehungen. Und eine ganz wichtige Beziehung hast du ja. Ich meine jetzt neben deiner Frau, deinem Mann, zu Gott. Eine ganz wichtige Beziehung. Sei deinem Gott treu. Nicht, wenn du dich nur so fühlst im Lobpreisgottesdienst, sondern auch an anderen Stellen. Dann heißt es, ein kluger Mensch hält seine Erkenntnis verborgen, aber das Herz der Toren schreit nachhalt hinaus. Was heißt das, dass ich nicht mehr sagen soll? Wenn ich was erlebt habe, wenn ich was neu erkannt habe, nee, sicherlich nicht. Aber ich sag dir, es ist auch für euch ein ganz wichtiger Indikator, mit welchen Menschen ihr es zu tun habt. Wenn ein Mensch seine Torheit hinausschreit, wenn er deine Erkenntnis nicht verbirgt, dann ist es jemand, der Angst hat, dass die sonst niemand hört. Versteht ihr? Wenn man Angst hat, dass man sonst nicht hört, wie geistlich man ist oder wie gut man ist, dann schreit man sie hinaus. Man muss ja allen anderen mitteilen. Und da sagt die Bibel, hier können wir erkennen, wer klug ist und wer nicht. Ganz einfache Sache eigentlich. Musst du mal drauf achten. Die Hand der Fleißigen wird herrschen, aber die lässige Hand muss Zwangsarbeit tun. Fleiß, oh, das ist so eine Vokabel, ne? Wer will schon gerne fleißig sein? Und jetzt sind wir schon wieder beim Haus mit dem Felsen, ne? Wo ja Jasmin ganz richtig gesagt hat, ja, der Typ ist faul, der da nur im Sand rumbuddelt. Ja. Die Hand der Fleißigen wird herrschen, aber die lässige Hand muss Zwangsarbeit tun. Was bedeutet das? Machen wir das mal geistlich jetzt. Wenn du fleißig bist, das Wort Gottes in deinem Leben anzuwenden und zu benutzen und zu lesen, dann wirst du in deinem Leben herrschen. Dann wirst du in deinem Leben herrschen. Aber die lässige Hand, wenn du es nicht tust, dann wirst du Zwangsarbeit tun. Auch im übertragenen Sinne. Dein Leben wird erzwungen werden. Du wirst dahingelebt werden. Du wirst Zwänge haben. Du wirst nicht frei sein. Du wirst die Wahrheit nicht erkennen, die dich frei macht. Die Hand der Fleißigen wird herrschen. Wenn du in deinem Leben herrschen willst, sei fleißig in dem, was du tust. Und verdamm dich nicht, wenn du mal einen Tag vergessen hast zu beten. Ja? Bitte, das meine ich nicht. Aber kehre zurück, wenn du merkst, ich habe eine Woche lang nicht mehr gebetet. Wir können ein Leben wirklich ohne Verdammnis führen, auf jeden Fall. Aber wir haben eine Richtschnur und wir sollten uns danach richten. Wenn wir herrschen wollen in unserem Leben durch den einen Christus, wie die Schrift ja sagt, dann werden wir das tun müssen. Kummer im Herzen eines Mannes drückt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Ja, dazu habe ich jetzt nichts weiter. Der Gerechte erspäht seine Weide, aber der Weg der Gottlosen führt in die Irre. Der Gerechte, also wenn du fleißig bist, erspäht seine Weide. Was gibt's auf der Weide? Futter. Du findest das Futter deines für dein Leben. Du wirst versorgt. Aber dadurch, dass du gerecht bist, erspähst du es. Du siehst es überhaupt, weil du ja die Wahrheit erkennst. Aber der Weg der Gottlosen führt sie in die Irre. Die finden die Weide nicht. Du hast sie für dich allein sozusagen, wenn die anderen gottlos sind. Dann 27, nicht der Jagd die Lässigkeit ihr Wild, aber kostbarer Besitz eines Menschen ist es, wenn er fleißig ist. Ja, Wild wartet nicht auf dich. Ich meine, die wenigsten von uns werden wahrscheinlich irgendwie in ihrer Freizeit Hirsche jagen und die irgendwo zu Tode hetzen, um sie dann zu kriegen. Aber damals rannte man wahrscheinlich mit Pfeil und Bogen so lange, bis man an dem Vieh so nah dran war, dass man ihm was, so ein Pfeil oder was auch immer, irgendwie überbraten konnte. Das sind so die Bilder, die damals verstanden wurden. Ne? Die Lässigkeit erjagt nicht ihr Wild, weil das Vieh wartet nicht. Und dann kommt, ein kostbarer Besitz eines Menschen ist es, wenn er fleißig ist. Wieso besitzt der Mensch es, dass er fleißig ist? Es ist eine Eigenschaft, an die wir uns gewöhnt haben, und es ist etwas, was wir uns entschlossen haben zu tun. Und es ist etwas, was wir verlieren können. Es ist dein Besitz, hüte es. Ja, die Rachsüchtigen lassen wir jetzt mal weg. Jakobus 3, Vers 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Also er blase nicht hinaus seine Erkenntnis, sondern er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn du weise und verständig bist, wenn Gott dich, ja, wenn du Dinge mit Gott erlebst, wenn du siehst, wie Gott dich führt, wenn du merkst, der Ruf Gottes treibt mich voran, wenn Gott dich gebraucht, dann heißt es hier, du sollst sogar etwas zeigen und nicht verstecken. Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wandle gut, das dürfen die anderen sehen. Das heißt nicht, dass du dich ständig hinstellst und sagst, guck, wie gut ich wandle, aber die sehen das dann schon, weil es ist konkret zu sehen. Es ist konkret da. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche und teuflische. Dämone steht da eigentlich. Eifersucht, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, das Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Also, und was tun wir jetzt, wenn wir Eifersucht und Eigennutz haben? Mal ganz ehrlich, ich mache jetzt keine Umfrage, wer kennt Eifersucht und Eigennutz? Weil ich weiß, wenn ihr ehrlich seid, alle Hände müssten hochgehen. Ist ja auch kein Problem. Deshalb wurde es ja auch geschrieben. Wenn du merkst, dass Eifersucht und Eigennutz in dir ist, dann kannst du dich immer noch entscheiden, wie du handelst. Zeige aus dem guten Wandel deine Werke in Sanftmut der Weisheit. Verbiete dir, schlecht zu wandeln. Also verbiete dir, böse Dinge zu tun. Nein, die machst du nicht. Dass wir alle fähig sind, böse zu sein, das wissen wir ja. Ich glaube, das weiß ein jeder von uns. Ich bin durchaus fähig, richtig böse zu werden. Aber wir zeigen unsere guten Werke in Sanftmut der Weisheit und handeln nicht eifersüchtig, handeln nicht gegen andere Leute, handeln nicht eigennützig. Wo wir das tun, da heißt es, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Weil wir wollen größer sein als der andere. Dieses dumme Spiel, ich bin besser als du, beginnt im Buddelkasten und endet im Grab irgendwo. Alle können wir das. Lasst uns nicht eifersüchtig und eigennützig sein, sondern bemühen, das Reich Gottes zu bauen. Erstmal unser Lebenshaus zu bauen, auf einem guten Fundament und dann das Reich Gottes zu bauen. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also, wir sind wieder beim Wort Gottes. Wir müssen es kennen. Und die Bibel sagt uns, es ist nicht nur ein Wort, es ist lebendig. Und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ja, auch so ein Bild, was man heute nicht so ganz kennt. Oder wer von euch hat schon zweischneidige Schwerter zu Hause rumhängen? Brauchst, glaube ich, heute sogar einen Waffenschein für. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Es scheidet, dass wenn du das Wort Gottes weißt, es scheidet in deinem Leben die geistlichen Dinge von den seelischen. Du kannst plötzlich merken, das, was ich mache, ist Eigennutz. Ich bin nur neidisch. Und will nicht das Reich Gottes tun, sondern ich will nur größer sein als der andere. Was machst du dann? Ja, man tut Buße und macht das richtig, ne? Ganz einfach. Es scheidet zwischen Seele und Geist. Es scheidet, was du fühlst, was wirklich vom Geist ist. Wir sollen nicht bestimmt sein von unseren Gefühlen. Gefühle sind Seele. Und Gefühle sind sich wichtig. Ich meine, wäre ja schlimm, wenn ich sagen würde, wir führen eine geistliche Ehe, mein lieber Schatz, ich fühle leider nichts für dich. Dann kriege ich Ärger. Ist ja auch nicht so. Also Seele ist nicht Schlechtes und Gefühle. Aber selbst wenn ich einen Moment hätte, wo Christiane mich gerade stutzt sozusagen, weil ich irgendwas Böses gemacht hätte und ich fühle jetzt alles andere als, ja, oh mein Schatz, ich liebe dich. Darf ich dann einfach weggehen? Das Gefühl darf mich nicht bestimmen, ne? Nee, ich habe das Wort Gottes. Das sagt auch, wenn sie mit dir schimpft, bleib da. Kommt ja nie vor. Es gibt ja keinen Grund, auf mich zu schimpfen. Nein, nein, ich lüge nie. Ihr versteht, was ich meine. Gefühle sind nicht immer die Wahrheit. Gefühle, die ich fühle, die können mal so sein, das hat nichts mit Gott zu tun oft. Wenn du heute Morgen aus dem Fenster geguckt hast, du machst das Fenster auf, wer von euch hat gesagt dann, Halleluja, was für ein schönes Wetter. Was hat dein Gefühl dir gesagt? Fällt wieder zu, Decke rüber den Kopf und wie, ich muss jetzt zum Gottesdienst. So. Unsere Gefühle sollen uns nicht steuern und sie haben euch ja nicht gesteuert, sonst wärt ihr hier nicht hier. Es ist wichtig, dass das Wort Gottes ein Richter Seele und Geist scheidet, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter, oder wörtlich steht da, ein Schiedsrichter ist der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Es richtet die Gedanken und die Gesinnung, die du hast. Ja, die Gesinnung, die dir da vielleicht heute Morgen dann aufgekommen ist, ach, eigentlich könnte ich auch bis 12 unter der Decke bleiben. Und was hat dann das Wort Gottes dir so gesagt in dem Moment? Es könnte vielleicht doch nicht in Ordnung sein, bis 12 hier zu liegen unter der Decke und darauf zu warten, dass die Sonne kommt. Ihr versteht, was ich meine, ne? Aber so funktioniert doch. So funktionieren unsere Gefühle. Sind mal so, mal so. Mal regnet es, mal scheint die Sonne. Mal sind alle lieb zu mir und mal sind sie nicht lieb zu mir. Also kriegen auch noch die lieb waren, weil von mir dann ordentlich was drauf, weil ich gerade in Fahrt bin, wenn ich nach den Gefühlen handle. So, wir müssen uns also überlegen, welche Gefühle sind dem Wort Gottes gemäß und welche nicht. Aber sie dürfen uns nicht bestimmen. Wo bin ich hier? 1. Johannes 2, Vers 3 bis 6. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner, und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch zu wandeln, wie er gewandelt ist. Ja, das ist schon anspruchsvoll, ne? Der Satz. Wir sind schuldig zu wandeln, wie er gewandelt ist. Aber wir können uns daran prüfen. Nicht in Perfektion. Ich glaube, wir müssen wirklich davon weg, uns zu verdammen. Wir sind gerecht durch Jesus. Wir sind absolut gerecht. Und er ist nicht derjenige, der sagt, oh, jetzt warst du aber 10 Minuten zu lange unter der Bettdecke heute Morgen. Also, da gibst du jetzt erstmal ein bisschen Sänger. So ist Gott nicht. Aber wenn wir in der Liebe Gottes sind, wenn wir Gott lieben, dann tun wir seine Gebote. Wer aber sein Wort hält, in dem es wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Wenn wir Gott lieben, halten wir sein Wort und bemühen uns zumindest, es zu tun. Also du kannst sehen, wo du stehst. Gott möchte dich und mich segnen. Sprüche 8, Vers 13. Ich habe neulich über die Furcht des Herrn gesprochen. Und die Furcht des Herrn, habe ich gesagt, ist ja weniger, dass wir Gott fürchten, dass er uns jetzt irgendwie verprügelt, wenn wir irgendwas tun. So, ich hatte es damals verglichen mit der Ehe sozusagen. Wir haben ja eine Beziehung zu Gott. Und ich habe eine Beziehung zu Christiane. Und ich weiß, bestimmte Handlungen, wenn ich die durchführen würde, wenn ich bestimmte Dinge tun würde, dann wäre unsere Beziehung im Eimer. Und ich kann dir sagen, davor habe ich Angst. Und ich weiß, wenn ich bestimmte Handlungen gegen meinen Gott durchführe, wenn ich bestimmte Dinge tun würde, wäre unsere Beziehung getrübt oder im Eimer. Das ist Furcht Gottes. Dass wir Gott fürchten, dass er sich zurückzieht, dass er nicht mehr bei uns ist. Nicht, dass wir ihn fürchten als den Strafenden, der mit dem Knüppel steht und uns ständig den Hintern versohlt. So, die Furcht des Herrn bedeutet, und das hält uns auch sehr in unseren Wegen, die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut, Stolz, bösen Wandel und einen ränkevollen Mund, das hasse ich. Was machen wir, wenn wir merken, nee, eigentlich hasse ich das nicht, eigentlich liebe ich es. Wir können einfach Buße tun und umkehren. Tue das Gute, tue das Richtige. Die Furcht des Herrn bewahrt dich davor, das Falsche zu tun. Sprüche 14, Vers 2. Damit komme ich so langsam auch zum Ende. Sprüche 14, Vers 2. Wer in seiner Gradheit lebt, fürchtet den Herrn. Wer aber in seinen Wegen verkehrt ist, verachtet ihn. Sagt uns die Schrift. Braucht man fast nicht auslegen. Wer in seiner Gradheit lebt, der fürchtet den Herrn. Also wenn du Gott fürchtest, wirst du einen geraden Weg gehen. Und mein Thema hieß ja von dem standfesten Haus auf den geraden Weg. Und ich möchte dir sagen, Gott zu folgen oder Gottes Wort zu folgen, bedeutet nicht etwa nur, dass ich sage, Gott, du sagst das, also gehorche ich dir und tue nichts Böses. Sondern was hat Gott zum Beispiel noch gesagt? Gott hat auch zum Beispiel gesagt, dass wir das Evangelium dieser Welt bringen sollen. Gott hat dir gesagt, dass du ein Segen sein sollst für andere. So gehorsam gegenüber dem Weg Gottes ist nicht, oh, ich passe jetzt nur auf, dass ich keine Sünde tue. Und ich passe jetzt ganz gut auf, dass ich ordentlich lebe, den Fernseher nicht zu lange anmache und morgens vor dem Gottesdienst nicht die Decke über den Kopf ziehe und den Gottesdienst vergesse. Ist schon mal ganz gut. Aber es heißt auch, dass ich mich frage, Gott, wie kann ich dir besser dienen? Welche Gaben hast du für mich? Heiliger Geist, welche Gaben hast du für mich? Was kann ich tun, dass diese Welt erreicht wird? Was kann ich tun, dass Reich Gottes gebaut wird? Was kann ich tun, dass meine Umgebung Jesus findet? Gehorsam ist nicht nur dieses Statische. Ich passe nur auf, dass ich nichts Falsches tue. Sondern Gehorsam bedeutet, ich passe auf, dass ich das Richtige tue. Das, was Gott sagt. Es ist etwas, was nach vorne gewandt ist. Es ist etwas, was danach sucht, Gott zu gefallen. Wenn wir Gott gefallen wollen, dann müssen wir unser Leben ausrichten. Nicht nur unser Leben möglichst sündfrei irgendwie zu Ende bringen, sondern unser Leben ausrichten. Gott will dich benutzen, Gott will dich gebrauchen, Gott will dich segnen. Du sollst ein Segen sein für andere. Du brauchst einen geraden Weg in deinem Leben. Und du wirst merken, wenn du andere segnest, der Segen kommt auf dich zurück. Es macht absolut Spaß, mit jemandem zu reden, dessen Probleme gelöst werden. Es macht absolut Spaß, mit jemandem zu beten, der geheilt wird. Das ist schön. Es macht absolut Spaß, mit jemandem zu reden und der nimmt Jesus an und erfährt Befreiung und Errettung. Also es wäre gut, wenn du in deinen Gehorsamskatalog, wenn ich das mal jetzt so formuliere, mit aufnimmst. Ja, Herr, ich möchte den Weg gehen, den du für mich bereitet hast. Ich möchte erleben, wie du mich gebrauchst. Ich sage ja dazu, zu der Herausforderung auch, die du an mich stellst, dass ich etwas tun soll. Mit all den Dingen, die daraus folgen. Wenn du jemand von Jesus erzählst, dass er sich bekehren soll, besteht die Möglichkeit, dass der sagt, nee, will ich nicht. Wer glaubt denn so einen Quatsch? Kann sogar sein, dass er dich hinterher nicht mehr mag. Und du machst irgendwas, es besteht die Möglichkeit, dass Dinge schieflaufen oder dass es nicht gelingt. Ja, bin ich bereit dazu, zu sagen, Gott, ich möchte gerade Wege in meinem Leben gehen. Ich möchte den Weg gehen, den du für mich bereitet hast. Du, der Herr hat einen Weg bereitet für dich. Wir brauchen nur drauf gehen. Wir sollten das Wort Gottes nehmen, das Wort Gottes kennen und wirklich verbindlich sein in dem, was es uns sagt. Gott ist niemals verdammt. Sein Wort setzt uns frei. Sein Wort sorgt dafür, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Wir werden jetzt noch ein, zwei Lieder singen. Und wenn du hier bist und etwas festmachen willst in deinem Leben, dann kannst du nach vorne kommen, dass wir für dich beten. Und wenn du krank bist und Heilung brauchst für deinen Körper, dann erwarten wir, dass Gottes Kraft da ist, um dich zu heilen.